Ich bete dann auch, um ein bisschen die Zeit zu überbrücken für mein Herz. Das ist ganz gut. Bitten dich um Hilfe. Bitte ich, dass du mich lotst in dem, was du sagen willst, was von dem, was ich alles gehört habe, was hier heute dran ist, Herr, dass du mir hilfst, nur das Manna auszustreuen, was zu sammeln ist für jeden Einzelnen heute. Dass du jedem Einzelnen hilfst, auch nur das einzusammeln, was hier heute dran ist, und es aber auch nicht so verpassen, einzusammeln. Danke, dass das stimmt. Deine Güte jagt uns nach. So machst es uns nicht schwer, zu empfangen, was du geben willst. So hilf uns, es uns auch nicht selbst schwer zu machen, denn da ist oft das Problem. Hilf mir, nicht Wissen zu vermitteln, sondern von dir geleitet zu reden, Herr, und dass deine Offenbarung Platz hat, Raum zu nehmen. Das ist das, was uns verändert, was das Potenzial hat, uns zu heilen, uns zu befreien, uns zu befähigen, in dem zu wandeln, was du vorgesehen und vorbereitet hast. Das ist das, was uns heilt, Herr. Deine Offenbarung lässt uns Dinge sehen, die wir vorher nicht gesehen haben und die wir auch nicht sehen würden, wenn du uns diese nicht offenbarst. Dort dieses Lied. Ich muss die Tonlage finden.
Du siehst die Wunden und heißt das Herz, beugst dich in meine Not herab, du trocknest meine Tränen ab, du siehst die Wunden und heißt das Herz. Oh, wie wunderbar bist du.
Geht der Refrain.
Mir wächst mein Lob, steig wie auf Flügeln auf, und es gleitet hin zu deinem Herzen her. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügeln auf. Oh, wie wunderbar bist du.
Hast du mal 2. Korinther 10 aufschlagen? Ich glaube, ab Vers 4. Ich habe gerade meine Frau gefragt, ob sie ihre Bibel mit hat. Ich habe meine vergessen. Aber hat sie auch nicht gehabt. Ab Vers 3. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, also so wie wir gerade hier sind, sichtbar, tastbar, obgleich wir so wandeln, im Fleisch, sagt er, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Das ist was wir in der Welt sehen. Deswegen kommt es auch nicht zu einem friedlichen Konsens am Ende, das Ergebnis ist schlecht. Ja? Und Paulus sagt, obwohl wir so wandeln, zu uns Christen, ist unser Kampf nicht nach Art der Welt, nach Art des Fleisches. Also mein Intellekt, mein Wissen, meine Kraft, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch seinen Geist, heißt ein anderer Stelle. Also obwohl wir im Fleisch wandeln, sagt er, unser Kampf ist nicht nach Art des Fleisches. Dann sagt er, warum? Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig. Wenn er sagt, unsere Waffen sind nicht fleischig, sondern mächtig. Der Gegensatz ist also, dass die Art, nach dem Fleisch zu kämpfen, ist schwach. Aber die Waffen, die uns zur Verfügung stehen in Christus, sind mächtig. Durch Gott, wozu? Zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören. Stopp. Zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören. Also die Waffen, der Kampf, um den es hier geht, anscheinend ist ein Kampf, der sich in den Gedanken abspielt, in Vernunftschlüssen abspielt, in Glaubensüberzeugungen abspielt, sagt, um diese Festung zu zerstören, sagt er so, dass wir Vernunft zerstören und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen. Als die Geburtstage angesagt worden sind, dachte ich, also kam mir die Frage in den Sinn, oh Mann, am Ende jedes Lebens wird sich die Frage stellen oder werde ich zurückblicken können und sagen können, ich bin in dem gewandert, was mir offenbar worden ist vom Herrn. Ich habe nichts davon verpasst. Das ist das, was sich am Ende des Tages stellt. Ist mein Leben bezeugt es davon, dass ich in dem gewandert ist, was mir offenbart worden ist vom Herrn? Denn jeder von uns hier, alle deine Entscheidungen im Alltag hängen davon ab, woran du glaubst. Dein Ja, dein Nein, dein Tun, dein Nichttun, dein Lieben, dein Nichtlieben, dein Hassen, dein Kämpfen, dein Streit. Ist die Basis davon, ist, woran glaubst, wovon bist du überzeugt? Was steht in deinem Herzen geschrieben? Ich weiß nicht, ob es heute Morgen war oder die Tage sagt, wenn ich unterwegs im Auto bin, und mir jemand mein Recht, also meine Auffahrt raubt oder im Kreisverkehr gerade, also wenn etwas tut, was nicht in Ordnung ist, mir meines Rechtes beraubt und meine erste Reaktion ist auch gepriesen sei der Herr, ich segne dich, ist, und zwar von ganzem Herzen, boah, dann ist was passiert in meinem Herzen. Ist aber auch was passiert, wenn ich fluche und danach merke, dass ich den Geist Gottes mir betrübt habe und Herr sagt, es tut mir leid, ja, es war nicht in Ordnung. Dann ist auch was in meinem Herzen passiert. Nicht nach Art des Fleisches. Warum brauchen wir Offenbarung? Du kannst nicht Christus nachfolgen ohne Offenbarung von ihm. Das geht nicht. Kennst du das, wenn du im Gespräch mit Leuten bist und, nee, lass uns das mal ein Kapitel lesen. 2. Könige 6, ich glaube Vers 17. Ich glaube, du bist schneller als ich, Nancy. Ich komme mit diesem nicht so schnell ran. Weiß schon. Die kennen die Geschichte, sie werden gerade belagert. Der Knecht Gehasi ist total aufgebracht und sagt, Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Davor heißt es, ängstige dich nicht, denn die für uns sind, sind mächtiger als die gegen uns sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Diese Geschichte ist für mich immer, ich komme immer wieder auf diese Geschichte zurück, weil sie für mich immer ein Anker ist, um zu sehen, wie bist du gewachsen? Wie hat sich deine Perspektive über die Jahre verändert? Wie bist du geheilt worden in deinem Sinn, in deine Art, Dinge wahrzunehmen? Wie hat sich deine Sprache dahingehend verändert? Denn beide Persönlichkeiten stehen in derselben Situation. Sind beide in Gefahr. Sind beide bedrängt. Haben beide Grund zur Sorge. Es ist interessant, dass überhaupt dass der König schon so viel Zeit investiert, eine Riesenarmee für einen Mann zu senden, was uns was über Elisa aussagt. Und dann ist Gehasi total aufgebracht und beängstigt. Und Elisa ist aber ganz entspannt und sagt ihm auch, warum. Weil er sieht. Das ist für mich ein Bild von Offenbarung. Das ist, was passiert, wenn dir Dinge offenbart werden. Deine Augen sehen Dinge, die dir deine Augen sonst nicht sehen würden, wenn das dir nicht offenbart werden würde. Deswegen ist die Offenbarung, die du empfangen hast, auch eine Verantwortung, die dir gegeben wird. Und nicht dafür, dass du dich aufregst über den, der nicht sieht, sondern dass du für ihn betest und für ihn eintrittst, dass er sehen kann, was dir der Herr offenbart hat. Ich frage mich, wie viele unnötige Kämpfe oder Herausforderungen oder Streitigkeiten oder Anfeindungen aufgelöst werden würden, wenn die Offenbarung bekommen hätten, so beten würden für die nicht sehen, als dass sie über die aufregen, dass sie nicht sehen. Wenn Christus so handeln würde, würden wir nicht hier sitzen. Epheser 1, ab Vers 17. Kannst du mal, geht's 15 los? Machen wir 15? Ja. Epheser ist echt ein sehr, sehr schöner Brief, weil Paulus da echt, wie soll ich sagen, in den ersten drei Kapiteln beschreibt er, was Gott getan hat für uns. Das ist da, wo dieser Vers, den wir alle kennen, in ihm sind wir gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den Himmelsörtern. Und dann führt er aus, was Christus getan hat. Und dann kommt ein Abschnitt ab Kapitel 4 bis dahin, wo er über den christlichen Wandel spricht. Wie leben wir das aus, was wir empfangen haben? Das ist ein sehr schöner Brief. Und interessant ist, er lobt diese Gemeinde vorher, er freut sich über ihren Glauben. Also, sie machen es gerade richtig gut. Und er sagt aber, nachdem ich davon gehört habe, wie gut ihr in eurem Glauben seid, also, nachdem ich gehört habe, wie treu ihr seid in eurem Wandel für Christus und eure Liebe zu den Heiligen, deshalb höre ich nicht auf. Es gibt ein Problem, was ich lösen will bei euch, sondern ich höre, ich bezeuge, ihr macht es gerade gut. Und deswegen höre ich nicht auf, wofür zu beten. Für euch zu danken und ich gedenke in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Ich würde erwarten, das Gebet zu sprechen, wenn ich merke, die haben ein richtiges Problem. Aber es wird er sagen, gerade weil ihr so gut wandelt. Zum einen seid ihr noch nicht angekommen. Zum zweiten gibt es noch so viel für euch. Und damit ihr das ergreift, bete ich für euch, dass der Geist der Weisheit und Offenbarung euch dient, ihn zu erkennen. Mir sagt es, vermittelt mir die Notwendigkeit, Gott um Offenbarung zu bitten. Wann hast du das zum letzten Mal gemacht? Um Offenbarung zu bitten, ihn zu erkennen. Um Offenbarung zu bieten, zu wissen, worum, an wen glaube ich denn da? Denn wie ich gesagt habe, der Ausdruck meiner selbst ist gegründet an dem, woran ich glaube. An meinem Innerlichen, deswegen tue ich das, weil es geschrieben steht. Es ist ja immer erstaunlich, wenn man feststellt, dass Satan wirklich, er ist wirklich morgens aufgestanden und hat sich vorgenommen, Jesus zu versuchen. Den Sohn Gottes hat er die Option in Erwägung gezogen, dass Christus der Versuchung erliegen könnte. Sonst würde er sich die Mühe nicht machen. Also, er hat sich Zeit genommen, Christus zu versuchen, ihn zu Fall zu bringen. Also wenn er das bei mir versucht, kann ich es verstehen. Dass die Chance nicht gering ist, dass er mich kriegt. Aber er versucht es gerade bei dem Sohn Gottes. Was tut aber der Sohn Gottes, um dem zu widerstehen? Jeder Satz, den er anfängt, ist, meine Meinung ist das, oder ich habe gehört das, oder ich habe das Gefühl das, sondern es steht geschrieben, nicht ich, es steht geschrieben. Deswegen, Satan, also ich beschreibe das so, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber als Paulus schreibt, wir nehmen jeden Gedanken gefangen. Ich habe es mal so versucht mit, also nehme ich jetzt diese Gedanken der Wut gegen dich gefangen. Es hat nicht so viel geholfen. Weil der Gedanke, der ist ja in meinem Kopf und der ist ja oft verbunden mit einer seelischen Wahrnehmung, mit einem seelischen Empfinden, mit einer Intensität von, die kann ich schlecht gefangen nehmen, weil ich spüre ja Wut gerade. So, versteht ihr, was ich meine? Also dann auf die Knie zu gehen, ich nehme jetzt diesen Gedanken gefangen und warte auf eine Verwandlung in mir. Nein, dann mache ich die Augen auf, es hat sich nichts geändert. Versteht? Könnt ihr das nachvollziehen? Und eine Hilfestellung für mich ist die Art und Weise, wie Christus hier Gedanken gefangen nimmt. Mit einem Gegengedanken. Und zwar gegründet in dem, was Gott sagt. Es steht geschrieben. Damit sagt er mir, das Einzige, wogegen du nicht ankommen kannst, Satan, ist dem, was der Herr sagt. Es steht geschrieben. Dafür muss ich aber nur vom Bauern davon haben, dass es geschrieben steht. Denn wir lesen ja in dieser Begegnung nur Stufe, fängt ja erstmal ganz offensichtlich an. Steht geschrieben, dass dies und ja, dass du, ja, das ist, aber es wird spannend, wo er auch selbst zitiert, was geschrieben steht. Er steht geschrieben, er wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich tragen, auf ihren Händen tragen. Dann wird's richtig tricky. Weil dann spricht er eine Sprache, die dir vertraut ist. Und da musst du so gut in dem offenbarten Wort gegründet sein, dass du unterscheiden kannst, mit welchem Geist gerade dir diese Worte entgegengebracht werden, um dagegen angehen zu können. Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Es ist ja immer so, es ist diese Geschichten, diese Bibelverse, diese Bibelstellen, die lesen sich immer so, also zumindest ist das für mich immer, wenn ich das so lese, boah, gut gemacht, Jesus, so geil. Das ist so cool. Es ist wie die Filmszene, wo mein Held gewinnt. Nur wenn das in dem eigenem Erleben eine Realität wird. Weil Versuchung ist ja etwas, was in dir ein Gefühl auslöst, das so intens ist, dass es die Kraft hat, dich zu einem Handeln zu bewegen. Du spürst ja den Drang, etwas zu tun, was nicht in Ordnung ist. Dann spricht man von Versuchung. Es geschieht nicht in auswendig gelernten, oh nee, das ist falsch, das ist so einfach. Nein, Versuchung ist etwas, was in dir das Potenzial auslöst, etwas zu tun. Du spürst den Drang, das zu tun. Und Verführung ist die zum Erfolg gekommene Versuchung. Und dass es nicht ein leichtes ist, hören wir auch in den Worten Jesu. Nun geh weg, Satan. Es ist nicht eine schöne Unterhaltung. Es ist nicht einfach ein Plauderchen. Ich meine, es ist ein Kampf, das hier stattfindet. Und Christus sagt, Paulus zitiert, was Christus tut. Obwohl wir im Fleisch wandeln, ist unser Kampf nicht nach Art des Fleisches, sondern unsere Waffen sind mächtig in Gott zur Zerstörung von Gedankenfestungen, denn diese Gedanken sind die, die mir die Realität freisetzen, in meiner Seele etwas zu empfinden, etwas zu tun, was entweder gut oder böse ist. Lass uns mal Jesaja 6. Ja, Jesaja 6, Vers 1, glaube ich. Ja, Vers 1. Okay, wie weit sind wir jetzt gekommen? Wir haben gesagt, dass, wie du jetzt gerade sitzt, was du denkst, was du glaubst, wie du diese Woche gelebt hast, was dir gelungen ist und nicht gelungen ist, in deinem Wandel mit Christus. Es heißt ja der Weg, ne? Das ist ja der ursprüngliche Name, den man dem Glauben an Christus die Nachfolge gegeben hat. Es ist ein Weg. Ja. Und es ist gegründet darin, oder sagen wir so, dein Fundament der Nachfolge ist gegründet in den Offenbarungen, die du vom Herrn bisher bekommen hast. Und wenn du das Privileg hast, so wie die Gemeinde in Ephesus, dass es Leute gibt, die für dich beten, die nicht aufhören zu bitten, dass die Offenbarung gegeben wird, ist das ein Segen. Aber da du es heute noch mal hörst von mir, ermutige ich dich darin, dein Herz dahin zu lenken, zu erkennen, was für eine Not, in welcher Not du dich befindest, wenn du nicht Offenbarung vom Herrn bekommst, für den Weg. Wie notwendig es ist, ihn darum zu bitten, sich dir zu zeigen. Denn es geht ja so weit, dass die Emmaus-Jünger mit ihm unterwegs sind, auf dem Weg sind, Christen auf dem Weg sind und sie das fordern, sie merken etwas in dem Hören. Brannte es nicht in unserem Herzen, kommt ja erst später. Ne? Sie kommen ja an, merken aber, nee, wir wollen nicht, dass du gehst. Dann laden sie ihn ein mit dem Herrn Gemeinschaft und als er das Brot bricht, heißt es, ihm wurden die Augen geöffnet. Offenbarung. Und diese Offenbarung bewegte sie zum Erzählen. Das haben wir so festgehalten. Dann haben wir von Paulus gehört, nicht wenn es schlimm wird oder schlecht ist, der Zustand, die Grundlage, um Offenbarung zu bitten, ist, dass sogar alles optimal ist. Warum denn? Weil der Feind schläft von schlummert nicht. Er lauert, sagt die Schrift, und sucht, wen er verschlingen kann. Ihm gefällt es nicht, dass so eine Gemeinde wie Ephesus in ihrer Glaubensgrundlage so gefestigt sind und so wandeln. Also dieser Zustand des sagen wir, gibt es nicht, aber der Begriff, versteht ihr, Höhepunkt meines Glaubens ist der optimale Ort, um Offenbarung zu bitten. Dann haben wir gesagt, dass Offenbarung auch damit zusammen, damit mit Verantwortung verbunden ist, weil Offenbarung bedeutet, oder es ist schön, wenn es so zum Ausdruck kommt, dass sie mir dazu bringt, mich dazu bringt, für den, der nicht sieht, was ich sehe, zu bitten. So wie Gott sich mir zeigt, der Aspekt von ihm, den er nicht sieht, für ihn zu bitten, nicht in Zorn und Bitterkeit darüber zu verfallen, dass er das nicht sieht, weil das, was ich sehe, ist auch mir offenbart worden. Und jetzt wollen wir bei Jesaja einen Aspekt sehen, den ich heute eigentlich auch mit betonen will, zu dem Zusammenhang. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten und der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher angesehen. Ich wünsche uns, jedem von uns, echt so eine Begegnung mit dem Herrn. Ehrlich. Denn was Offenbarung macht, es geht, du kannst dein Herz für die Sache des Herrn nicht selbst zerbrechen. Das kannst du nicht machen. Bei allem Eifer lernen wir von Paulus, dass Eifer in die falsche Richtung auch sehr, sehr ganz nicht so gut ist. Also ich kann mein Herz selbst für das, was sein Herz bewegt, nicht zerbrechen. Jesaja erfährt hier etwas Wunderbares. Finde ich das jetzt so schnell? Man hat das geschrieben, die Momente der bitteren Enttäuschung über uns selbst sind gleichzeitig die heilsamsten, die wir erleben können. Jeder muss auf dem Weg der Nachfolge Zerbruch erleben, sonst lernen wir weder uns noch Gott richtig kennen. Ich lese es nochmal. Die Momente der bitteren Enttäuschung über uns selbst sind gleichzeitig die heilsamsten, die wir erleben können. Jeder muss auf dem Weg der Nachfolge Zerbruch erleben, sonst lernen wir weder uns noch Gott richtig kennen. Denn in Jesaja geht es ja so weiter, dass ein Engel Seraphim von der Holzkohle nimmt, weil er bekennt seine unreinen Lippen, er bekennt den Zustand seines Volkes, dann kriegt er diese Feuerkohle in seine Lippen, dann werden seine Lippen rein und dann, es ist doch irgendwie seltsam, es gibt sonst niemanden an diesem Ort, in dieser Begegnung außer Jesaja und die Herrlichkeit des Herrn und all diese Engelswesen. Und dann fragt Gott, wen soll ich senden? Es gibt sonst niemanden an dem Ort. Er hätte auch sagen können, Jesaja, ich sende dich. Aber es lehrt uns anscheinend für mich etwas, wenn ich gebrochen werde für die Sache des Herrn. Als Voraussetzung ist diese natürliche Folge, dass ich mich senden lasse für das, wo ich mich senden will. Das ist der Aspekt, den ich in dem Zusammenhang Offenbarung heute besonders betonen will. Weißt du, Zerbruch ist nicht etwas, was wir, oder eine lange Zeit etwas, wo man sich sehnlichst wünscht. Ich verstehe es nicht, warum, zu dem Zeitpunkt war das mein Zustand, Mehr und mehr merke ich aber, wenn ich Christus nachfolgen will, wenn ich lieben will wie er, geht es nicht ohne Zerbruch. Dann ist es ein erstrebenswertes Anliegen. Es gibt einen Vers in der Schrift, wenn ich das gelesen habe, wollte ich mal schnell drüber, lass uns mit Christus rausgehen und leiden. Nein, nein, nein. Er hat doch schon für mich gelitten. Wir müssen das nicht zu zweit machen. Aber Zerbruch ist genau das. Herr, was ist das, was dich freiwillig an diesem Kreuz gebracht hat? Wofür? Was ist das Stückwerk meiner Berufung darin? Was ist mein Anteil des Zerbruchs für welche Sache? Ich kann das nicht selber machen. Das, freiwillig würde ich es auch nicht machen. Ich weiß, die anderen hatten gesagt, die Menschen würden die Bibel gar nicht schreiben, auch wenn sie es könnten. Es gibt ja auch diesen Vers, wenn der Herr liebt, den züchtigt er. Oh nein, nein, nein. Aber wenn unsere Herzen ein Stück weit davon ergriffen werden, wie nötig das ist, dass er das tut, damit wir seinem Wesen gleichgestattet werden, dann gibt es nichts Herrlicheres als das. Der Prozess ist immer halt irgendwie, wir Menschen sind halt so, ich muss es übersetzen, wir sind nur erst bereit, uns zu verändern, wenn der Schmerz in meinem Zustand so zu bleiben, größer wird als der Schmerz oder die Unbequemlichkeit, die mit Veränderung verbunden ist. Ich versuche es nochmal anders. Wenn ich ein Habit habe, eine Gewohnheit habe, die nicht gut ist, wenn ich eine Art und Weise zu leben habe, die nicht gut ist, solange der Schmerz davon kleiner ist als die Schritte, die nötig sind zur Veränderung, werde ich mich nicht verändern. Wenn aber der Schmerz in meinem Zustand so zu bleiben größer wird als die Schritte, die notwendig sind zur Veränderung, dann werde ich diese Wege gehen. Menschen ändern sich sonst nicht auf eine andere Art und Weise. Klug ist aber der, der die Gnade erfährt von Gott und vom Baum bekommt, bevor der Schmerz immer noch größer wird. Und schnell bereits den Schritt zu tun zur Veränderung. Wenn du im Krankenhaus Leute triffst, die jahrelang ungesund eine gesunde Lebensweise geführt haben und so merkst in ihren Augen, hätte ich es doch anders gemacht. Und ihr macht nur noch Schadensbegrenzung. Jeder von ihnen wird dir sagen, ja, irgendwo wusste ich auch, dass es nicht gut ist, so weiterzumachen, so viel Alkohol zu trinken. Ich wusste, das ist ein Risikofaktor für dies oder jenes. Aber der Schmerz, mich zu verändern, war nie größer als der Genuss, in diesem ungesunden Lebensstil weiterzumachen. Obwohl mir Ratschläge gegeben worden sind, es nicht weiter zu tun. Ich verstehe nicht, wie stur wir sein können, aber so sind wir halt. Deswegen brauchen wir die Gnade der Offenbarung. Dass mir ungeöffnet werden, Dinge zu sehen, die ganze Zeit da im Verborgenen sind und die ich sonst nie sehen würde, wenn Gott sie mir nicht zeigt. Deswegen sagt Paulus, aus Gnade sind wir selig geworden, durch Glauben nicht aus uns. Kein Hochstolz, Christus nachzufolgen, hat gar keinen Platz. Nicht gut, durch gute Werke sind wir gerettet worden, aber zu guten Werken sind wir gerettet worden. Die Herausforderung ist auch, Also für mich, ich hab vor Jahren, jetzt 6, 7 Jahren, hatte ich in einer Traumerfahrung gemacht, wo Gott mir hat erfahren lassen, was Lieben bedeutet. Wenn ich meinen Zustand heute denke und immer an diesem Traum denke ich, boah, wir sind noch so weit entfernt davon. Du bist noch, also mein Herz, weil das so schön, wie das im Traum war, ich hätte alles für dich tun können. Alles, alles. Zu deinem Besten. Kein Hauch selbst. Und daran Freude haben. Ist aber heute nicht so. Ja, aber verstehst du, das war ein Zustand in diesem Traum, dann waren Menschen um mich herum und ich liebte sie. Das Wort lieben ist sogar zu schwach, um das zum Ausdruck zu bringen. Aber Gott hat mir eine Realität gezeigt, was lieben bedeutet. Und das ist irgendwo in meinem Geist, dieser Traum. Und dann kann es mich heute ein bisschen bedrücken und depressiv. Ich denke, so weit bin ich noch nicht. Aber das hat er nicht getan, um mich depressiv zu machen. Sondern um meinen Geist mit einer Realität zu verbinden, die da ist. Ein Weg, auf dem er mich führt. Ein vorbereitetes Werk. Weil es kein Kampf ist nach Art des Fleisches. Sondern weil es in dem Falle geschrieben steht. Müssen Zerbruch als etwas verstehen, was uns in Freiheit führt. Die Freiheit zu merken, oder was für ein Genuss es ist, wenn du Menschen begegnest und kennenlernst und du merkst, sie sind in ihrem Wandel so, mit Gott so weit schon gekommen, dass sie merken, mit ihrer eigenen Kraft versuchen sie gar nichts mehr. Und du staunst, wie viel sie aber mehr schaffen ohne ihre eigene Kraft. Da strahlen sie manchmal aus. Was für eine Freiheit es ist, um den Worten Paulus zum Ausdruck zu bringen, er hielt sich nicht für beraubt, gottgleich zu sein. Wenn er meine Vorfahrt wegnimmt, reagiere ich nicht so, als hätte er mir ein Recht geraubt. Das ist krass. Und da, je mehr der Herr Zerbruch in meinem Herzen bewegt, dafür nach Art des Fleisches zu denken und zu handeln, desto freier bin ich. Von Status, von ich weiß gar nicht, was wir in der Welt alles so haben, was uns immer dazu bringt, zu kämpfen. Der König David tanzte, das war nicht angebracht, sowohl in den Augen des Volkes als auch in den Augen seiner Frau. Da heißt es doch in diesem Lied: So wie David vor dir tanzte, ohne Furcht, mit aller Macht, so lege ich nun alles ab, was mich trennen will von dir. Ich will. Kennt ihr das Lied? Es heißt frei sein. Ich glaube, ich will frei sein, das zu tun, was dir gefällt. Ich will tanzen, denn dein Geist hat mich erfüllt. Ich will frei sein. Wie geht's weiter, Schatz? Ich weiß es auch nicht. Genau, um dich allein zu ehren, feiere ich. Ja. Ich sehne mich nach diesem Zustand in der Gemeinde Jesu. Ihr Lieben, deswegen tut ihr mir einen Gefallen, wenn ihr um Offenbarung bittet. Ich tut das für mich, wenn ihr es nicht für euch tut. Je mehr er dich zerbricht, desto besser für mich. Je mehr er dich für mich zerbricht, desto besser für mich. Ah, schade, dass ihr das Lied nicht kennt. Das würde ich gerne mit euch singen. Lass uns aufstehen. Ich will hier mit uns abschließen, was man noch abschließen kann. Lass uns mal im Vers nochmal gucken. Nancy, kannst du mal Psalm 119 machen? Ich glaube, Vers 67 würde ich gerne noch sehen. Psalm 119, Vers 67. Schön, oder? Es ist doch schön. Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Jetzt aber halte ich dein Wort. Guck mal, 71. Es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Ordnungen halte, lernte. Ich glaube, ich muss da nicht viel zu sagen. Das lasse ich mal in euren Herzen bewegen. Mal Psalm 34, Vers 19. Dann bin ich auch durch. Nahe ist der Herr, denen die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettete er. Ich meine, Deno hat hier ein Zeugnis gegeben von einer Frau, es ist ein vulnerables Zeugnis von einer depressiven Phase, gerade in dieser in bestimmte Jahreszeit. Ich kann das auf, also ich schreibe da, wie es für mich mal so, wenn ich so Zeugnisse höre. Ich bin nicht von Anfang an automatisch, wenn jemand Zeugnis gibt, berührt davon. Gerade wenn es mich gar nicht betrifft. Also wenn es, und vor allem wenn ich es auch nicht so viel nachvollziehen kann. Aber ich denke, es ist gut, um das zu ehren, einen Weg zu finden. Mir hilft es, Momente als Orientierung zu nehmen, wo ich ansatzweise empfinden kann, was er durchgemacht hat oder was er durchmacht. Und vom Geist Gottes ein Auge geöffnet zu bekommen, zu sehen, was er gemacht hat. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber es ist wichtig, das ist wichtig für dein eigenes Herz. Weil Dinge, die dich natürlicherweise betreffen, sind auch die natürlicherweise, mit denen du natürlich betroffen wirst. Wie auch immer. Aber Dinge, die dir fremd sind, da bedarf es ein Stück Lenkung und Schutz deines Herzens, um nicht unberührt zu bleiben in irgendeiner Form, sondern einen Weg zu suchen, zu sehen, was Christus getan hat. Weißt du, Prophezie ist nur möglich, wenn Dinge vorher gesehen worden sind. Nur dann kannst du Leben sprechen. Und wenn du wirklich ein zerbrochenes Herz haben willst für die Sache des Herrn, sieh es als eine, die schönste Gelegenheit, geöffnete Augen zu bekommen. Wenn du mit ihm am Kreuz weinen willst, um dich bei der Auferstehung mit ihm zu freuen, geht es nur über die Offenbarung des Zerbruchs. Ich kenne bisher keinen anderen Weg. Salomo war so verzweifelt, dass er nicht keinen anderen Weg wusste, als zu schreiben, es ist besser, bei den Trauernden zu sein, als bei den Lachenden. Versteht? Also wie krass er das wie hart er das menschliche Herz einstuft. Aber es heißt ja, darum hat ihn Gott erhoben und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, wegen dieses Weges. Und was für um der vor mir folgende Freude willen, ertrug ich das Kreuz. Es ist etwas Wunderbares, sich darüber zu freuen, dass der Herr uns zerbricht durch Offenbarung. Dass unsere Augen geöffnet werden, ihn mehr zu sehen. Dass wir für seine Sache brennen. Geht es nicht um für diese Sache zerbrechen. Das ist Fürbitte. In irgendeiner Form. Es ist so schön, mit ihm zu weinen. Und umso herrlicher, die Freude mit ihm zu lachen, zu teilen. Worüber wirst du dich freuen, wenn der Prozess, der zu Freude geführt hat, gar nicht in dir stattgefunden hat? Ich wünsche es uns, Herr, dass jeder von uns in dem Stückwerk deines Zerbruchs Offenbarung bekommt. Die Hoffnung der Berufung jedes Einzelnen. Dass du, Geist der Weisheit und Offenbarung, uns gegeben wird, jeden meiner Brüder und Schwestern hier begegnest, an seinem Ort, wo du ihn gesetzt hast, dass deine Herrlichkeit Bahn bricht, dass deine Offenbarung kundgetan wird für die Sache, die du durch ihn tun oder durch sie tun willst. Dass wir mit David, dem Psalmist, voller Überzeugung sagen können, boah, es war so gut, dass ich gedemütigt worden bin, damit ich in deinem Wort wandeln kann. Danke, Herr, für deine guten Werke. Danke für deinen Finger, oh Gott. Danke für das, was du in jedem Einzelnen zu tun vermachst. Und ich segne euch damit. Mit einer erneuten, frischen Offenbarung von dem, wie er sich euch in dieser Zeit zeigen will. In Jesu Namen. Amen.